Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Ich finde es dann kritisch, also vor allem dann kritisch, wenn man die Sachlichkeit verliert. Weil abgesehen von den ganzen menschlichen und persönlichen Belastungen, die man dann mit haben nimmt, es bringt ja genau an, überhaupt nicht weiter.
Ja.
Und was meiner Meinung nach die Steigerungsstufe ist zum Telefonieren, ist die schriftliche Kommunikation.
Ja.
Du hast jetzt so viel Interpretationsspielraum zu. Also auch ein sachlich formuliertes, bleiben wir beim Thema E-Mail, kann beim Empfänger, je nachdem wie der gerade drauf ist und mit wem er gerade vorher telefoniert hat, ganz andere Interpretation hervorrufen.
Ganz genau, ja.
Mal abgesehen von diesen E-Mails, die da auf einmal verschiedene Schriftarten und ganz viele Satzzeichen haben, aber das wird eh weniger, Gott sei Dank hat sich immer gesprochen, dass das eigentlich nicht so cool ist, dass man das eher nicht machen sollte. Ich meine, es für als Kommunikationsempfänger müsste es eigentlich die Aufgabe sein, immer die Sache im Blick zu haben, möglichst ohne Interpretation der Umstände.
Ja.
Das ist klingt super, gell?
Ja, klingt super.
Ja. Die Frage ist, hast du da ein Werkzeug, einen Fädenstaub, mit dem das gelingen kann?
Ja, das wäre natürlich schön, gell?
Hast du das nicht dabei?
Das habe ich leider jetzt gerade nicht eingesteckt. Weil ich mir da selber oft genug geärgert habe, beziehungsweise ein E-Mails dreimal überprüfe, ob da ja nicht irgendwie was auszulesen ist oder ob man da nicht eine Irritation herbeiführt, gell?
Ja, ja.
Ja, meistens gelingt das ganz gut, aber ich weiß, was du sagen willst, ja. Es gibt natürlich, ich bin auch Kommunikationstrainer, gell, da gibt's weitaus fundiertere Leute, die das besser können. Ich habe mir da in der Kommunikation natürlich an Schulz von Thun gehalten, das Fjord-Modell, und kann es aber gut nachvollziehen, habe mich da auch vertieft und auch, wenn wir auf der FH noch ein Studium dazu gepackt haben, habe mich das sehr damit beschäftigt, auch im Nachgang jetzt. Gott sei Dank lebt er ja noch,
der Herr
Schulz von Thun, und gibt sehr viel Schlaues von sich, muss ich sagen. Und ich orientiere mich da schon an ihm, speziell an dieser Sachebene, kenne die anderen Ebenen auch noch und so, was passiert denn da, speziell diese Beziehungsebene und so, und wie schnell kann sowas was kippen. Meine Empfehlung ist, bleibt so gut und so lang wie möglich auf dieser Sachebene, ja, Zahlen, Daten, Fakten, mag es auch ein bisschen nüchterner klingen, aber du versteigst halt nie dazu, dass du sagst, ja gut, da ist mir jetzt was rausgerutscht, oder in meiner ersten Emotion habe ich da irgendwie was vom Stapel lassen, ist mir danach dann leid tut, gell?
Ja.
Also das muss ich schon mal sagen. Wie gesagt, ich lese es zwar dreimal durch, eine schnelle Reaktion auf irgendeine E-Mail, das haben wir abgewöhnt. Das haben wir schlichtweg abgewöhnt, gell? Weil in meiner Jugend sicher emotionaler veranlagt und war nicht immer als die schlauesten Lösungen dort parat gehabt. Na, viel Blödsinn gemacht, aber na, wie auch immer, man wird schlauer. Und natürlich ist es im polizeilichen Zusammenhang, gell, da ist eine Formvorschrift gehabt und das war ein Riesenvorteil, muss man sagen, weil das immer alles Hand und Fuß gehabt hat. Gell. Also da hat es keine Interpretationen oder Emotionen. Die haben da in einer dienstlichen E-Mail natürlich überhaupt nichts verloren. Das ist immer sachlich und faktenbasiert gewesen. Da habe ich mich natürlich dran orientiert und viel gelernt. Gell.
Okay.
Ja.
Das ist spannend. Das klingt ja so nach einer Art Vorlage oder Muster. Oder wie kann man das regeln? Wenn du sagst, ein dienstliches E-Mail, das muss immer sachorientiert sein, dann muss ja eine Regelung dazu geben. Oder wie geht das denn?
Ja, ich möchte jetzt da gar nicht zu viel über polizeiliche Belange ausplaudern. Steht mir auch gar nicht zu. Aber es war natürlich ein Vorteil, dass dieser einen Rahmen und eine Vorgabe gehabt hat, sagen wir mal so. Gell? Und sonst schreibt ja jeder in diesen immensen E-Mail-Verkehr, wie er will, was er will, drei Smiles nur dazu und irgendwas. Das geht natürlich alles.
Ja,
das ist auch nachvollziehbar und verständlich. muss auf oben gewahrt bleiben und man muss sich auskennen, gell? Mhm. Man muss der Bezug sofort herstellbar sein. Man darf ja nicht vergessen, dass diese E-Mails ja innerhalb der Dienststellen auch weiter verschickt werden und unter Umständen auch an maßgebliche Entscheidungsträger oder an Stellen, die vielleicht außerhalb dieser, der Polizei liegen, mhm, und die natürlich auch, ja, belastbar sein müssen und nicht irgendeine lustige E-Mail an die Staatsanwaltschaft irgendwo hinschreiben.
Mit Sarkasmus drin.
Ja, das genau, nein, das geht natürlich immer.
Ja, nicht. Ja, ja.
Das könnte man übrigens auch in der Privatwirtschaft gut verwenden. Mhm. Das hat eine gewisse Vorgabe und man kennt sich aus, das ist faktenbasiert und ganz, mhm, klar und transparent geregelt. Mhm.
Mhm. Okay. In der, ich habe jetzt vor kurzem gerade wieder so ein interessantes Gespräch gehabt in einem Projekt, das gerade mir eine Lösung gemacht mit Sprachmodell. Mhm. Also KI würde man langleidig sagen, aber mit, ja, Sprachmodell.
Ja.
Und ich habe da halt einen Prompt eingegeben und ich bin eher höflich mit meinen Sprachmodellen. Mhm. Und dann hat eine Beteiligte von der Kundenseite gesagt, bist du da höflich? Ich schreibe da einfach irgendwie eine mit Rechtschreibfehler und das ist mir total wurscht und eher so Befehlston,
ja,
und
ja,
so,
ja,
jetzt du und zack. Und die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist, wenn man jetzt, weil es ist ja im Prinzip auch nur Schreiben jetzt, für uns physiologisch ist es ja nur Schreiben, mhm, oder sogar Reden mit dem System. Wenn wir anfangen, da schlapsig mit diesen Maschinen, mhm, zu sprechen, die man aber kognitiv gar nicht so als Maschine wahrnehmen. Ne?
Ja.
Der Mensch lässt sich das, ja, sehr schnell täuschen.
Ja.
Ja. Das ist schon der Josef Weizenbaum 1966 festgestellt, dass der Mensch sich sehr schnell täuschen lässt, wenn er vor einem Terminal sitzt.
Ja, sehr gut, ja.
Und was das mit uns macht, jetzt als Menschen, mhm, wenn wir quasi die Maschine anrotzen, mhm, weil sie ja eh nur eine Maschine ist, mhm, und dann aber trotzdem. Meine Befürchtung ist, dass man dann auch in der sonstigen schriftlichen Kommunikation bis hin zur sprachlichen Kommunikation, ja, nachlässig, ja, und echten Menschen, ja, werden.
Ja, sehe ich ganz gleich.
Ist das auch so?
Das sehe ich ganz gleich. Mhm. Also da bin ich absolut auf deiner Linie, weil dann wird das Usus, gell? Dann kommst du zu so einer Duldung, es ist der Sprachgebrauch lang nicht mehr so, wie man es eigentlich immer noch mal gelernt hat, von der Höflichkeit durchsetzt, von einem Anstand ein bisschen durchsetzt, dass man so seine Kontenance auch bewahrt, natürlich auch. Kommt mit der Höflichkeit weiter. Absolut, der Meinung bin ich schon. Das hat auch mit einer Visitenkarte was zu tun. Ganz klar. Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, dass ich da, Rechtschreibaffiner, muss ich auch dazu sagen, gell? Ja. Und schau, dass ich da ja keine Fehler habe. Ich kann das nicht nachvollziehen. Natürlich kann sich mal was einschleichen, selbstverständlich. Aber ich kann es nicht nachvollziehen, dass ich mich um die Rechtschreibung nicht kümmere. Überhaupt nicht. Also das ist für mich ein Visitenkarte, absolut, heute sagt man ein No-Go. Mhm. Aber das sagt über den Menschen was aus, mhm, meiner Meinung nach.
Ist ja Wertschätzung, oder?
Ja, absolut. So, absolut,
Wertschätzung. Man kann ich mir ja mal verdipseln und so.
Das ist ja kein Problem, bitte. Gell?
Ja.
Und das ist alles menschlich und ja, da kann man auch ruhig transparent bleiben und authentisch bleiben. Nichts passiert. Aber wenn das so Usus wird, gell, naja, dann, wie du richtig sagst, dann nehme ich das in meinen Sprachgebrauch auf, mhm, und kommuniziere dann halt im richtigen Leben auch so damit, mhm, und da halte ich nichts davon, gell.
Ja, ja.
Mhm. Da öffnet man dem Ganzen eine Tür und da. Ne?
Mhm. Und das Spannende ist, ich hab auch durchaus längere Unterhaltungen mit meinen Assistenten, also mit meinen digitalen Assistenten. Mhm. Da gab es eine lustige Situation, da war es schon spät nachts und irgendwie sind wir nicht weitergekommen, mir zwar. Und dann schreibe ich, Herrschaft, wir drehen uns im Kreis.
Ja.
Weil einfach immer, ich bin da irgendwie nicht weitergekommen. Ja. Also mein Prompting hat nicht zum Ergebnis geführt und es war schon ein längerer Dialog. Und dann habe ich verwende Mistral, Lechard, und habe im Hintergrund sieht man, was das System mit sich selber, mhm, denkt, und Anführungszeichen, mhm, ausmacht. Und dann steht da drin, der Benutzer ist frustriert. Ich muss einen anderen Lösungsweg finden.
Ja.
Also man muss das System gar nicht anschreien, anpöbeln, mhm, oder sonst was. Es kann auch verstehen, wenn man es reinschreibt. Mhm. Wir drehen uns im Kreis. Wir brauchen jetzt eine andere Lösung. Hat erkannt, dass da ein gewisser Frustrationsmoment dabei ist und hat sich was anderes überlegt.
Ja, unglaublich. Er hat ja richtig das gedeutet.
Ja, ich war beeindruckt, ganz ehrlich gesagt. Ja. Schau, es geht ja.
Ja.
Nicht? Weil,
ja,
wenn man jetzt, ist ja bei den Menschen, also bei den biologischen Menschen so, oder? beim anderen reicht, dass man sagt, hey, du, wir kommen da nicht weiter. Mhm. Dann weiß der andere, ah, jetzt ist da gewiss, jetzt kocht er vielleicht schon was hoch. Ja. Andere, bevor der nicht einmal sehr laut wird oder einer aufsteht oder sonstige Dinge macht, dann hat lange nichts mit. Also das sind die Wahrnehmungsschwellen auch sehr, sehr unterschiedlich.
Absolut, ja. So individuell gestaltet natürlich auch. Na, eins nehme ich halt schon wahr, gell? Also, dass diese Unfreundlichkeiten irgendwo zugenommen haben, das ist jetzt nicht nur so eine Aussage, sondern mein subjektives Gefühl auch, gell? Irgendwo. Man kann auch fast nichts mehr sagen irgendwie zu irgendjemandem, ohne dass man nicht zurückgepöbelt wird, dass man nicht irgendwie angemotzt wird und wo du dann selber zurücknehmen musst und sagst, du, Kollege, überleg dir das gut, was du da sagst und zu wem du das sagst, gell? Ja, da muss man sich natürlich auch am Riemen reißen und hin und wieder denken, aber die Gesellschaft braucht es ja, dass ich mir aufstehe und was sage.
Ja.
Ich bin oft mit dem Zug unterwegs und da spielen sich auch immer wieder Dramen ab, muss ich sagen. Speziell in den Ruheabteilen. Das wird halt einfach negiert, da wird drüber gefahren und lauter ist telefoniert. Und das ist nicht zum ersten Mal, dass ich höflich, aber bestimmt jemanden ersuche, vielleicht, dass sie das Telefonat woanders fortführen, weil ich da was zum Arbeiten habe oder zum Lesen habe. Und da stößt man manchmal auf Verständnis, vielfach aber auf Unverständnis, auf böbelnde Antworten, auf rotzfreche Antworten, teilweise bis hin zur Streiterei hat es alles schon gegeben. Gell? Und das ist aber nur ein kleiner Bereich. Nicht? Das sehe ich schon. Also, dass man ein Feedback entgegennimmt und sagt, mei, das tut mir jetzt leid, ich habe nicht drauf gedacht, tut mir leid, ich gehe natürlich gleich raus und das Gegenüber sagt, ja, ist ja nichts passiert, aber wir wissen schon, das war jetzt, wie wir jetzt gerade, wenn wir Graz gefahren sind, so eine Situation gehabt, da erste Klasse, Ruheabteil, das gönnt man sich ja nicht umsonst. Da wird lauthals telefoniert, aber nicht, dass man denkt von einem ganz jungen Menschen, nein, der war, wie möchte ich sagen, im eingesetzten Alter schon, nicht? Und ja, sehr höflich darauf hingewiesen und so, und das ist eh ohne Konflikte alles abgegangen. Aber ich habe ganz andere Situationen erlebt.
Mhm. Ja. Ich muss dazu sagen, lieber Zuhörer, der Alexander hat jetzt nicht das Erscheinungsbild von jemandem, wo man sich dachte, mit dem legt man sich leicht an, gell? Ja. Also, du hast schon ein sehr stabiles Auftreten. Und trotzdem kommst du in Situationen, wo es schwierig wird.
Absolut, gell. Vielleicht, meine Familie sind so als Kampfsportler, viele meiner Freunde sind auch Kampfsportler. Vielleicht haben wir daher die Gelassenheit, weil wir einfach eher in uns ruhen, wenn ich das so sagen darf. Aber trotzdem wundert es mich manchmal, was man für Antworten kriegt. Mhm. Und ich habe mir es auch bewusst angewöhnt, wenn ich was sage, sehr höflich zu bleiben und sagen wir, vielleicht haben's, bleiben wir bei dem Zugthema, haben sie das übersehen, dass sie da in einem Ruhewaggon sind oder so. Also man könnte dem Folge leisten und man könnte einsteigen drauf und sagen, ui, das habe ich nicht gesehen. Mhm. Ja, und gut ist. Gell?
Ja, ja.
Und man ist nicht immer gleich drauf, wie gesagt. Selber nicht immer die besten Lösungen parat gehabt, aber ja, wenn mir jemand freundlich auf irgendwas hinweist, dann könnt ihr sagen, ach so, ja, ma, das habe ich jetzt übersehen oder wie auch immer, gell, tut mir an und alles ist erledigt. Ne?
Ja.
Und das vermisse ich schon manchmal. Gell?
Ja. Ja, wie du sagst, also einerseits, wie spricht man ein Thema an? Nicht?
Ja.
Legt man quasi eine gesichtswahrende Antwort schon vor.
Genau, sehr schön aus. Ja, sehr.
oder ist man schon konfliktbehaftet, weil man halt einpoltert, weil man nervt ist oder die Kontenance verliert.
Ja.
Und wie du so geredest, als ich mir vorkommen, also wenn ich so zurückdenke, gell, ich bin ja selber im Land aufgewachsen, wohne dort immer noch und da herrscht mitunter schon ein etwas, wie soll ich sagen, direkter Ton.
Ja.
Also das Anböbeln, also Böbeln ist jetzt falsch, also das Anpoltern ist dann eher so das neue Wie geht's da oder das alte Wie geht's da. Hier und da so eine Beobachtung kommt mir vor, dass so aber das Gleichgewicht sich verschoben hat. Dass wenn das so Usus ist und da eine poltert dann halt zurück und dann passt schon, nichts passiert.
Ja.
Wenn allerdings auf der anderen Seite poltert wird und dann aber die Reaktion dann halt eben nicht, also das nicht als kultureller Status angenommen wird, sondern dann gleich als Beleidigung, dann eskaliert das sehr schnell.
Ja.
Und das Interessante ist, wenn dann die Leute, die eigentlich polternd unterwegs sind, wenn sie selber so angesprochen werden, dünnhäutig sind, dann wird es kritisch, nicht?
Das, ja.
Weil dann gibt es halt den nächsten größeren Zoff.
Kann ein bisschen eine Selbstwertgeschichte sein, aber weißt du, die Freundlichkeit, die liegt ja zwischen der Gefallsucht und der Streitsucht.
Okay.
Ja, das stimmt. Jetzt bitte nicht von mir, ich glaube, Aristoteles hat das gesagt.
Okay.
Ja. Naja, und das trifft es aber sehr gut, nicht?
Ja,
irgendwo. Ja. Also ich muss da nicht so kriechen, aber sind ja da Menschen auf Streit gebürstet. Das hat es zu meiner Zeit, wenn ich das sagen darf, wieder auch schon gegeben. Es hat dann gemündet in einer saftigen Auseinandersetzung irgendwann und dann war es schon wieder okay, gell? Diese Böbeleien, die heute im öffentlichen Raum vielfach stattfinden, ganz wurscht wo, gell? Sei das heißt, es am Bahnhof habe ich jetzt gerade so eine Situation gehabt, wie ein Wildfremder direkt angesteuert, und man dachte, Kollege, jetzt gehst du gescheiter weg, gell? Und der war hochaggressiv, gell? Und mag durchaus auch sein, aber auch, ich meine, wie gesagt, die Schwiegertöchter sagen, ja, wenn sie im Bus angesprochen werden und wenn dieses und jenes ist und so, da hat sich schon was dann, meiner Meinung nach. Und so wie du sagst, gell, die Leute, die da fest auszahlen, sind nicht immer die Besten im Einstecken, gell?
Ja.
Ganz ehrlich gesagt. Mhm. Also da wäre es an der Zeit, sich wieder ein bisschen rückzubesinnen, unter Umständen, zu gewissen Höflichkeit oder ein bisschen einer Gelassenheit, gell?
Mhm.
Dass man nicht auch alles so todesernst nimmt und vielleicht einmal was abschluckt. Wo ich mir schwer tue, manchmal ist beim Autofahren oder wenn ich, ja, oder wenn ich mit dem Motorradl am Weg bin und sie schneiden halt zum x-ten Mal irgendwo aus. Ja, mein Gott. Man wird da ein bisschen gelassener. Da habe ich erkannt, dass dieses ganze Aufgeregtsein und so ja eigentlich zu nichts führt. Gell?
Ja, man schadet sich ja selber.
Ne? Man schadet sich selber, gell? Und wenn ich mich am Montag aufrege, das erste Mal im Straßenverkehr, dann bin ich am Freitag erledigt. Ne? Weil, ja, weil es da zu viele Situationen gibt.
Ja, gell? Ja, ja.
Also, da setze ich es um, so gut es geht, ja.
Wenn wir jetzt so einen Bogen spannen, also dass wir jetzt da im Auditorium noch was mitgeben können, kommt mir jetzt vor, so als Konsens kann man sagen, einerseits natürlich fundiert sich selbst, aber auch die Mitarbeiter, wenn man die Möglichkeit hat, vorzubilden, mit der Situation umzugehen, sie zu sensibilisieren, aber auch zu stärken. Und andererseits sich selber zum Teil der Lösung zu machen, wie so oft, indem man eben trotz Fleiß extra freundlicher sein, schon Sinn. Und wird jetzt mal einer gesagt, wir machen jetzt eine 30-Tages-Challenge, wir hängen nur mal die Zähne zum Trocknen raus und wir schenken jedem, dem wir begegnen, ein Lächeln.
Ja.
Ist gar nicht so einfach. klingt jetzt möglicherweise banal, nur wenn das genug Leute tun, es ist ja auch ansteckend, so wie der Grant ansteckend ist, es ist ja die Freundlichkeit ansteckend. Haben wir dann durchaus die Möglichkeit, dass wir als Gesellschaft, als Kollektiv sozusagen vorankommen. Vorankommen zu einem angenehmeren Miteinander und vor allem zu einem erfolgreicheren, wenn wir es wieder in den wirtschaftlichen Kontext sehen, wenn wir mehr weiterbringen.
Mhm.
Und gleichzeitig können wir Dinge allerdings auch klar ansprechen, wenn es einfach was zu klären gilt.
Ja, man kann schon in einer expliziten Kommunikation verhaftet bleiben, also die mit der Freundlichkeit versehen sein sollte, aber da weiß ich halt, woran ich bin, das ist alles okay. Das passt dann, ich bin jetzt da sicher nicht der Moralapostel, überhaupt nicht, gell. Also, absolut nicht. Ich habe jetzt so meine Erfahrungen gemacht, gell, und halt das draus geschöpft, und erkannt, dass ich mit einem freundlichen Wort, so wie ich es jetzt mit meinem Nachbarn nochmal gehabt habe, der ist also so ein, ja, restriktiver und ganz ein hartnäckiger Falschparker, der kann das ganz besonders gut, gell. Und das schon seit 20 Jahren. Und, und jetzt ist es halt wieder mal so weit gewesen und wir tun jetzt aber schwer in ein Haus aus dem Einfahrt nicht.
Mhm.
Und ich habe mir jetzt einmal zur Rede gestellt und gesagt, du hast du vielleicht gerade kurz eine Minute Zeit bitte und so, und war überrascht, wie freundlich ich da selber sein kann. Und der hat dann auch sehr höflich darauf reagiert. Mit dem Endeffekt, dass er jetzt wieder falsch parkt. Aber es ist zumindest kein Konflikt daraus entstanden. Und dann einen anderen Nachbarn habe ich das auch höflich ersucht, ob er nicht mag sein Auto da auszustellen, weil wir halt nicht aus- und einkommen. Und da halt braucht es eine eigene Ortsstreife, die zahlt ja die Gemeinde, wie in diesen Falschparkern, und die haben das versucht zu erklären. Naja, rausgekommen ist eine flotte Bedrohung. Nicht? Also, der dann gesagt hat, was mir nicht passt und was weiß ich. Und ich gesagt, Kollege, ich gehe jetzt lieber, weil das, ja, ich wollte mir jetzt auf nichts einlassen, ganz ehrlich gesagt. Mhm. Der hat mich dann einmal mit dem Trainingszeug vorbeigehen gesehen. Seit damals sind wir auch Freunde. Also, das hat schon passt dann. Ne?
Ja. Was machst du vielleicht das mit dem Stecken da?
Also in die Handschuhe rausgekriegt, also, Kopfschutz und so.
Ah, okay. Ja, verstehe.
Und dann, glaube ich, hat er sich das auch überlegt, ob das vielleicht einen anderen Ton verwenden könnte. Aber ich sage nur, das war ein Paradebeispiel. Aus einer Nichtigkeit raus entsteht da ein Riesenkonflikt.
Ja.
Und das könnte man halt auch irgendwie anders regeln. Gell,
ja, Umständen. Ja. Ja, also ein hochinteressantes und brisantes Thema, finde ich. Und warum meiner Meinung nach auch Sinn macht, sowohl die privaten Aspekte als auch die beruflichen Aspekte da gemeinsam zu behandeln, ist, was ja auch nicht wirklich 100% trennbar ist. Ne? Mhm. Man tragt ja diesen Chemie-Cocktail da in sich, wenn man schon mit Schlägerei bedroht wurde wegen einer Ausfahrt in die Firma und umgekehrt. Das strahlt ja auf alles aus. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir sowohl im persönlichen Umfeld als auch im beruflichen da gut damit zurechtkommen, oder?
Absolut, ja. Das sehe ich schon so, gell? Wie man sowas verarbeitet, weil ich könnte mir vorstellen, dass das bei jemandem durchaus auch was bewirkt. Und speziell jetzt, wenn ich so im Kundenkontakt stehe, dauerhaft, ganz egal, wie du richtig gesagt hast, gerne eine Hotline oder dass ich als Dienst Leiste irgendwo oder als Mitarbeiterin oder Verkäufer irgendwo tätig bin oder auf Tankstellen arbeiten muss, was sich die Leute mal anhören können, nicht? Und da wird das halt abgeladen und da kommt man vor, das sind halt dauerhaft die falschen Adressen, nicht?
Ja.
Ganz ehrlich gesagt, was kann jetzt die Bedienstete von einem Energiebetreiber dafür, dass jetzt die Benzinpreise so hoch sind, bitte. Also da ist es für mich nicht nachvollziehbar.
Das ist ja ein Dauerthema, das gell? Mein Papa hat eine Tankstelle gehabt.
Ja.
Und als Kind, gell, weil es halt elterliche Betriebe ist, da habe ich in den Ferien immer geholfen. Das ist ja doch jedes Jahr das gleiche Gesumse gewesen. Oh, du stehst du wieder reich da, jetzt ist der Preis flüssig. Da reden wir noch von irgendwelchen Schillingbeträgen, heute hat man lachen, nicht? Manchmal hat es halt bei Papa erklärt und manchmal dachte ich, weil er von der Erhöhung genau gar nichts hat, weil er pro Liter immer nur einen bestimmten Groschenbetrag gekriegt hat. Mhm. Allerdings das sind wir wieder beim Thema Verständnis, gell? Mhm. Wie hängt das alles zusammen? Viele Dinge denken wir uns so einfach. Und wenn dann derjenige sagt, jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel, ich habe da keine Ahnung, ob du da jetzt 10 Schilling kostet oder 20, ich habe 10 Groschen pro Liter damals, sage ich jetzt welche Hausnummern, keine Ahnung, was das war. Ja, Rettulei, nicht? Also das wird dann abgetan, weil das ist so schön bequem, eine einfache Lösung zu haben und ein Feindbild zu haben.
Ja, genau.
Und nicht ein komplexes System, das in Wahrheit dahinter steht und das im Endeffekt bei irgendwelchen Konflikten mündet oder wo auch immer, oder Lieferketten, wo das dann tatsächlich herkommt. Es ist oft die einfachere Möglichkeit, an und greifen, als wir das große Ganze verstehen zu wollen, oder?
Absolut, da bin ich auch deiner Meinung, und das ist auch Gegenstand unserer Schulungen. Wie gesagt, die immer Theorie und eine praktische Schulung vor allen Dingen auch beinhalten, da lege ich besonders viel Wert drauf, weil diese aktiven Übungssequenzen einfach was machen mit Menschen, gell? Wenn sie diese Situationen, die hole ich mal im Vorfeld, wie gesagt, ab, sind wir wieder beim Trainingsthema, warum das die Menschen schon stabiler, resilienter macht, auf alle Fälle, weil sie in Übungssequenzen genau diese Themen aus ihrem Arbeitsbereich auch trainieren. Gell? Mhm. Es gibt dann eine Verhaltensanalyse dazu und das stärkt die Menschen. Mhm. Die können sich dann gewisse Dinge besser vorstellen. Sie wissen, wie sie in der Kommunikation besser sind. Mhm. Sie wissen auch für den Eigenschutz, dass sie die Distanz wollen, worauf sie da achten müssen. Oder jetzt haben wir was gemacht, Thema Bürosicherheit, wie können Kanzleien und Büros eingerichtet, speziell bei Menschen, die halt dauerhaft in einem Kundenverkehr sind, wo es hin und wieder zu Auseinandersetzungen kommt.
Aha.
Ja, das glaubt man gar nicht, wie häufig dass das ist, vom Gemeindeamt bis über verschiedene sonstige Institutionen, das ist ein eigener Themenbereich auch. Aber was ich Ihnen schon immer wieder mitgebe, den Zuschulenden, ist auch, geschaut, die Menschen verstehen die Vorgänge nicht. Wir alle, die unsere Jobs machen, ganz egal wo, in der Bank, auf der Tankstelle, am Flughafen, in einem Amt, sonst irgendein Unternehmen, wir wissen die internen Abläufe, die kennen wir natürlich alle aus dem FF, gell? Ist ja ganz klar, ist für die tägliches Brot. Das Gegenüber, kann das nicht nachvollziehen. Mhm. Die wissen das nicht. Mhm. Die stellen sich manche Prozesse einfach vor. Mhm. Und haben überhaupt keinen Einblick dahingehend, was das eigentlich bedeutet. Mhm. Und warum Entscheidungen dann so getroffen werden, wie sie getroffen werden.
Ja, vor allem seinen Fokus auf ihr eigenes Ergebnis, das sie sich erwarten, genau. Und nicht auf das ganze Getöns, was dahinter abgeht. Nicht? Das
ganz
ist
genau.
Im Prinzip wurscht. Nicht? Sie wollen nur ein Ergebnis haben. Idealerweise das sie sich erwarten.
Das sind die unrealistische Erwartungshaltung, nennt man das. Und die wird dann irgendwo enttäuscht oder nicht so ganz erfüllt. Und dann kommt vielleicht noch soziale Ausprägung oder deine Erziehung dazu. Wie bin ich mit Konflikten umgegangen? Wie war das zu Hause? Naja, dann hast du das, wie du richtig gesagt hast, diesen Cocktail fertig. Ne?
Ja. Ganz klar, ja. Und ich finde, man darf sich ja immer wieder selber überlegen, in welcher ähnlichen Situation waren wir denn schon selber auf der anderen Seite? Mhm. Und wie sie es dann da kommen, ne?
Ja, ganz genau.
Weil ich glaube, es ist niemand unter uns, der noch nie die Fassung verloren hat.
Na, bitte.
Es ja, macht Sinn, schön, ja. Sich zu überlegen. Andererseits natürlich, was hätte das andere das Gegenüber besser machen können, um selber das eigene Verhalten zu trainieren, aber auch, wieso passiert sowas?
Ja, das kommt. Ich ärgere mich halt noch immer wieder über mich selber und denke mir, so hätte ich einfach nicht reagieren müssen, gell? Ja. Und hat man es auch angewöhnt, mag ungewöhnlich sein, aber ich bin da und dort hingegangen und habe gesagt, das tut mir leid, da waren Sie jetzt die falsche Adresse, gell? Ja. Dann schauen Sie die groß an, nicht, dass jetzt da ausfällig wäre, überhaupt nicht, aber manchmal, wenn man so einen Unmut in sich tragt, dann musst du wirklich am Riemen reißen und sagen, ja, das ist eigentlich nicht die erste Adresse. Und es tut aber gut, sich wieder zu erden, einen selber einzufangen, selber ein bisschen einen Spiegel vorzuhalten, zu reflektieren und sagen, ja, das hätte ich jetzt auch anders lösen können. Ja, gell? Ja. Da war ich schon ziemlich holprig oder relativ unfreundlich unterwegs, nur weil ich einen schlechten Tag gehabt habe. Ja. Mhm. Also tut aber auch gut, weil das trage ich natürlich ins Training dann rein. Eben. Und kann ein praktisches Beispiel wieder servieren. Gell?
Weil wir nicht lernen und
ja, genau, und sich dass man nicht abgehoben wird. Gell?
Ja, das ist gut. Ja. Ja, also diese Geerdetheit und Reflexion, die merkt man sehr stark bei dir. Finde ich wirklich hoch interessant, vor allem auch für diese Aufgabe, weil es bringt ja nichts, wenn man da als von oben herab da als über den Boden schwebend da auf dem Anten hat, die Reise mit dem Löffel gefressen, das sind alle Menschen. Cool. Also, lass uns kurz zusammenfassen. Mit deinem Unternehmen Eigenschutz, was man findet übrigens unter eigenschutz.at, also ganz einfach zu merken, eigenschutz.at, gibst du den Organisationen, beziehungsweise den Menschen in Organisationen Werkzeuge an der Hand, wie sie solche Situationen besser meistern können.
Genau, ja.
Das heißt, es Werkzeuge, die sie sicherer machen, weil sie einfach wissen, wie reagiere in gewissen Situationen, was antrainiert ist, so wie man halt lernt, wie man ein Werkzeug, ein sonstiges Werkzeug verwendet. Dadurch, dass es gibt dann wiederum Selbstvertrauen oder Selbstsicherheit, besser gesagt, weil man ja weiß, man hat ein unsichtbares Werkzeug bei der Hand, wenn es scheppern anfängt. Und das ist dann wieder selbstbestätigende Verstärkung, wo man sagt, okay, jetzt ist mir gut gelungen, bin aus der Situation besser rausgekommen wie beim letzten Mal und so macht man weiter. Ja. Mit dem Ziel, dass die Mitarbeiter einerseits persönlich, also körperlich, gesundheitlich geschützt sind, Konflikte reduziert werden, Eskalationen reduziert werden, Eskalation im Sinne von Bewertungen, übler Nachrede und so weiter und so fort. Und natürlich auch die ganzen Kosten, die das verursacht, weil solche Eskalationsprozesse mitunter ja sehr, sehr lang sich ziehen und Mordskosten verursachen können. Ja. Und das dann noch in Kombination, wenn nötig, mit einem deiner Söhne, mit einem Psychologen, um dann auch die richtigen Leute an der richtigen Stelle zu haben, um für jeden Menschen die Position zu finden, die für ihn optimal ist oder am besten passend ist.
Genau, ja.
Das klingt nach einem vernünftigen Gesamtbild.
Ja. Es hat jetzt eine Zeit gedauert, wir haben uns da aufeinander eingestellt. Das Feedback gibt mir recht. Da war ich sehr kritisch am Anfang, also selbstkritisch, und man dachte, passt das schon. Aber wir haben so viele gute Rückmeldungen, ich sage jetzt nicht ganz ohne Stolz, aber auch wertfrei. Wenn es anders wäre, würde ich es auch sagen, weil dann müsste man an manchen Schrauben drehen. Aber offenbar haben wir die Bedürfnisse gut getroffen oder treffen wir gut, gell?
Ja.
Die Schulungen sind nicht zu lang, auch nicht zu kurz, die bringen was, sind finanziell natürlich auch überschaubar, ist ja ein Kostenfaktor, ist aber alles machbar und tragbar. und bringen vor allen Dingen auch was. Gell? Ja. Die Selbstwirksamkeit wird da auch gesteigert und letztendlich schauen wir, dass man diese Fluktuation irgendwie ein bisschen einbremst. Warum? Weil wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch immer sagen, schaut her, das ist halt auch irgendwo eine Auszeichnung und eine Wertschätzung seitens des Unternehmens. Die kann da irgendjemanden aus Tirol an, dadurch, dass ich in ganz Österreich unterwegs bin. Mengs übrigens ganz gerne, die Tiroler. Ja, das ist wirklich so, gell. Ja. Aber das stößt schon auf Gegenliebe und sie sagen, ja, wie gesagt, jetzt eine Woche in Graz oder so, das kostet das Unternehmen natürlich auch was und die kann da extra gar nicht an. Also müssen wir ein bisschen was wert sein. Mhm. Das erkennen sie schon. Gell? Mhm. Ich glaube, dass das wertvoller ist, als irgendein sonstiges Gute, das ich da so austeile, vielleicht, ja, sowas hat dann Bestand. Und vor allen Dingen auch, dass sie so quasi jemanden an der Hand haben, den sie das ganze Jahr, das ist auch mein Anspruch und auch das Angebot, das ganze Jahr, wenn es so Sicherheitsbelange sind, Sicherheitsthemen sind, können sie mich jederzeit anrufen und das wird auch in Anspruch genommen. Mhm. Gell, das ist alles anonym, natürlich. Und da werden Situationen geschildert und sagen, wie siehst du das? Jetzt haben wir gerade gestern am Abend ein ausführliches Gespräch gehabt mit jemandem aus einer Führungsposition von einem bekannten Unternehmen, der gesagt hat, du, wir haben das und das, wie siehst du das? Mhm. Dann haben wir uns da ausgetauscht und gesagt, ich bin kein Jurist natürlich und ein Polizist oder so, aber eben doch ein gewisses Hintergrundwissen und dann kann man die Dinge rasch beleuchten und in eine gewisse Richtung lenken. Oder mal einen Rat dazu geben und jetzt habe ich, das gehört einfach dazu, zu dem Schulungsumfang, das nennen sie gerne.
Mhm, denke ich mal, ja.
Wenn es da wirklich dezidiert dann um was geht, dann verweise sie natürlich an den kriminalpolizeilichen Beratungsdienst vom LKA oder an die dortigen Profis, das ist eh klar. Gell?
Ja.
Also ich bin keine Konkurrenz dazu, im Gegenteil.
Aber er ist die Ansprechperson und vor allem du weißt ja, wohin dann.
Ja, weil das schon.
In so einer Situation.
Ja, das schon, ja.
Da ist gleich zum Beratungsdienst.
Das
war jetzt auch nicht meine erste Idee, ne?
Ja, da hingehen also, kann. Die bieten jetzt nicht dezidierte Schulungen an, aber die sind natürlich in der Beratung sehr stark und speziell bei uns in Tirol machen wir vieles sehr aktiv und die sind natürlich schon wertvoll auch, ne?
Ja, ja.
Und da verweise ich halt dann auch dann immer wieder, wenn so spezifische Fragen über Überwachungsanlagen oder sonstige Vorträge rechtlicher Natur und so, wenn das in die Tiefe geht, dann ist das ein durchaus adäquater Ansprechpartner.
Super. Ja. Ja, für die, lieber Zuhörer, wenn du dich jetzt wiederfindest, sei es jetzt, weil du im digitalen Bereich mit Kunden zu tun hast, Mitarbeiter führen darfst oder auch offline, am besten gehst du mal auf eigenschutz.at, liest dir mal kurz ein. Und also so wie ich das sehe, ist es sehr stark darauf ausgerichtet, möglichst bald einfach eine E-Mail zu schreiben und mit Alexander in Kontakt zu treten.
Gerne.
Und zu schauen, ob ihr gemeinsam vorankommt, gemeinsam euren Arbeitsalltag und euren privaten Alltag besser und schöner macht und auch den Bereich berücksichtigen, mit dem Ziel, dass wir alle ein gutes und noch besseres Miteinander haben.
Markus, vielen Dank für das spannende Gespräch.
Ich danke
dir. Für
den
angenehmen Austausch. Ja, da einiges mitnehmen können auch. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Zeit weiterhin. Ich hoffe, wir bleiben auch in Kontakt noch.
Freue mich sehr, ja.
Würde mich freuen. Mhm. Und wäre eigentlich dankbar für die Einladung.
Ich freue mich, dass du kommen bist. Ist ja nicht ganz selbstverständlich, dass man zu einem Interview kommt und sich ja wirklich der Situation stellt. Finde ich super. Ja. Danke für deine Praxistipps und freue mich schon auf die Veröffentlichung oder so, können wir dann mal kriegen.
Ja, okay. Gern geschehen. Danke für die Einladung.
Danke dir.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.